kurz zusammengefasst, es gibt noch viel zu tun. Familienunternehmen sind oft und so auch beim Thema D&I extremer als andere Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. In der heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Nadine Kammerlander. Hallo Nadine, wie geht es dir und wo befindest du dich aktuell?
Hallo Vicky, danke für die Einladung. Es geht mir gut, hervorragend. Ich bin heute tatsächlich in meinem Büro an der WHU in Fallender bei Koblenz, um die Ruhe zu genießen und nicht von meinen Kindern zwischen 2 und 9 Jahren hier gestört zu werden bei der Aufnahme.
Ja, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns die Aufnahme zu machen und natürlich auch dafür, dass du so flexibel warst, die Örtlichkeit zu ändern, obwohl Kinder im Hintergrund ja auch was Nettes sein können. Aber vielen Dank dafür. Was genau sind denn deine Aufgaben, Nadine, als Diversity Director an der WHU?
Also ich leite an der WHU zum einen den Lehrstuhl und das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand. Und zum anderen habe ich seit einem Jahr die Rolle als Academic Director Diversity. Meine Ziele dabei sind und meine Aufgaben sind, Strategien zu entwickeln, wie wir als Hochschule in der Zukunft noch diverser werden können, wie wir das Thema in Forschung, Lehre und Praxistransfer voranbringen können. Aber neben dieser Strategieentwicklung sind meine Aufgaben auch ganz operativ. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir neue Leute einstellen, zu gucken, dass wir hier möglichst wenig Verzerrungen reinbekommen. Ich bin im Kontakt mit unseren Kommunikationsexperten, dass bei allem, wo wir kommunizieren, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen auch entsprechend adressiert werden. Ich unterstütze auch die unterschiedlichen Initiativen wie den Diversity Tag unserer LGBT-Community hier an der Universität, um den entsprechenden Initiativen auch Stimme und Gewicht zu verleihen.
Ja, großartig. Da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen besser verstehen, inwiefern, weil du eben auch sagtest, du bist für die Strategie verantwortlich, aber letztendlich auch für die Umsetzung, du beobachtest das wahrscheinlich sehr genau. Inwiefern ist denn D&I in der Lehre an der WHU integriert? Also inwiefern erreicht ihr denn da auch eure Studierenden?
Jetzt muss man ganz selbstkritisch sagen, wenn man die BWL an deutschen Hochschulen in den letzten Jahren und Jahrzehnten anguckt, dann war D&I da kein großes Thema oder kein Thema, wie man sich's gewünscht hätte. Wir sind deswegen seit einiger Zeit dabei, das systematisch Schritt für Schritt zu verbessern und indem wir unter anderem den Studenten unterschiedliche Perspektiven bieten, wie beispielsweise Leadership heutzutage gelebt werden kann. Wir gucken auch, dass wir unterschiedliche Gastredner einladen in unsere Vorlesungen, sodass die Studierenden da möglichst breites Bild bekommen. Also ich erinnere mich, ich unterrichte im Normalfall den Kurs Social Value bei uns im Bachelorprogramm. Da geht es um Sozialunternehmertum und ich hatte in meinem letzten Durchlauf einen Gründer eingeladen, einen sehr beeindruckenden jungen Mann, der selber einige körperliche Beeinträchtigungen hat, der sich aber vor die Klasse gestellt hat und sehr überzeugend von seinen Businessplänen auch gesprochen hat und von seinen Erfahrungen gesprochen hat. Das war das einzige Mal, dass es von den Gastredner in meiner Vorlesung eine Standing Ovation gab. Und das sind einfach Dinge, die dann das Bewusstsein und die Perspektiven von unseren Studierenden auch erweitern.
Absolut. Ganz toll und ganz vorbildlich. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was dich so ganz persönlich eigentlich dazu bewegt hat oder warum dir D&I ein Anliegen ist und du diesen Bereich eben jetzt auch an der WHU vertrittst.
Also in meiner Geschichte war ich ursprünglich immer in sehr homogenen Teams unterwegs, so in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit. Also ich habe zunächst ein Mädchengymnasium besucht, um dann an der TU München Allgemeine Physik zu studieren. Das heißt, ich habe die ersten Jahre meines Lebens nur mit Frauen und dann 5 Jahre lang nur mit Männern verbracht.
Ja.
Genau. Ich habe mich durch beides, muss ich sagen, relativ gut durchgekämpft, habe aber jeweils gemerkt, dass mir sozusagen eine Seite fehlt, dass das Ganze zwar funktioniert, aber nicht so kreativ und nicht so inspirierend war, wie das eigentlich sein könnte. Diverse Teams habe ich dann in meinem ersten Job nach dem Studium kennengelernt, in der Unternehmensberatung bei McKinsey, wo mir dann auch wirklich die Kraft der diversen Teams auch bewusst wurde. Ich hatte dann ein Schlüsselerlebnis, und zwar war ich in der Schweiz als Assistenzprofessorin tätig und zu dem Zeitpunkt, ich hatte damals zwei Kinder hatte ich damals schon und habe das aber eigentlich immer ganz stark getrennt, Privates und Berufliches. Und habe dann aber gemerkt, dass einige von den jungen Studentinnen das Gefühl hatten, sie müssten sich später wirklich entscheiden, entweder Karriere oder die Familie. Und da wurde mir bewusst, wie sehr es eigentlich an Rollenvorbildern mangelt. Auch teilweise, weil Medien natürlich zu Recht vor allem auf die Schwierigkeiten hinweisen. Und für mich war das der Punkt, wo ich mir dachte, ich muss hier was ändern. Seitdem, wenn ich mich vorstelle, erwähne ich immer, dass ich auch Familie habe, mittlerweile 3 Kinder habe und eben zusätzlich Professorin bin und engagiere mich auch für das Thema hier an der Hochschule, um unseren Studenten und Studentinnen einfach aufzuzeigen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, bei den Studentinnen muss man eben zeigen, dass es möglich ist. Den männlichen Studenten muss man aber vor allem aufzeigen, dass wenn sie später erfolgreich sein wollen, sie Fähigkeiten haben müssen, um in diversen Teams zu arbeiten. Sonst klappt das auch nicht mit der späteren Karriere.
Das finde ich großartig. Du arbeitest außerdem am Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHO. Und eine aktuelle Studie der Allbright-Stiftung hat festgestellt, dass der Anteil an Frauen in der Geschäftsführung der 100 größten deutschen Familienunternehmen bei unter 7% liegt. Ja, das hinterlässt einen kurz mal sprachlos. Jetzt würde ich doch gerne deine Einschätzung mal hören zu dem Thema, wie es denn bei den Familienunternehmen mit Diversity und Inclusion so bestellt ist und was dann der größte Unterschied ist oder die größte Auffälligkeit im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen. Mhm.
Ja, also kurz zusammengefasst, es gibt noch viel zu tun. Familienunternehmen sind oft und so auch beim Thema D&I extremer als andere Unternehmen. Das heißt, es gibt eine kleine Minderheit von Familienunternehmen, die sehr divers sind, wo die Töchter beispielsweise in der Geschäftsführung sind und sich sie für ein wirklich inklusives Klima im Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine große Menge an Familienunternehmen mit traditionellen Werten, wo typischerweise die Geschäftsführung rein männlich besetzt ist. Das hat Gründe in der Historie, das hat Gründe im konservativen Werteverständnis. Oft ist es auch so, dass die Patriarchen das, ich sag mal so, gar nicht böse meinen, sondern ihre Töchter beschützen wollen vor den langen Arbeitsstunden und der Verantwortung. Und es so zu einer Situation kommt, dass eben die Geschäftsführung vor allem männlich besetzt ist. Die Studie von Allbright zeigt auch, dass die schlimmsten oder die am wenigsten diversen Familienunternehmen diejenigen sind, die nicht börsengelistet sind und die zu 100% im Familienbesitz sind. Und hier ist der Grund wohl, dass die Familienunternehmen häufig unter dem Radarschirm fliegen. Ja. Die haben nicht die Transparenz und die stehen nicht unter dem öffentlichen Druck, wie beispielsweise die DAX 30 Unternehmen. Und bis zu dem Bericht der Allbright-Stiftung kam man als Familienunternehmen noch ganz gut damit durch, dass man das Thema einfach gar nicht auf der Agenda hatte und gar nicht erst angesprochen hat.
Ja, jetzt wird erstens angesprochen und zweitens dann auch noch in die Öffentlichkeit getragen. Das dürfte den Druck doch ein wenig erhöhen. Bekommst du da was mit? Also bekommst du Feedback von den Familienunternehmen, wie sie mit sowas umgehen, dass das Thema jetzt in der Öffentlichkeit bekommt?
Ja, also sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich, es gibt einige Familienunternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die das klasse finden, dass da endlich Bewegung reinkommt und die sagen, Diversität muss beispielsweise auch in den Familienunternehmerkodex mit rein, ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft. Es gibt aber ehrlicherweise auch noch die Familienunternehmer, die sagen, lasst mich mit dem Thema in Ruhe, vor allem im Moment haben wir andere wichtige Themen. Das ist natürlich schade und da hoffe ich, dass der öffentliche Druck nicht nachlässt und dass wir weiterhin ganz genau darauf gucken, damit wir da in 5 oder 10 Jahren an anderer Stelle stehen.
Absolut. Du sagtest gerade so schön, manche sagen, es gibt gerade andere Probleme. Die können wir ja mal kurz benennen, zum Beispiel die Corona-Pandemie oder allen voran die Corona-Pandemie. Wird deiner Ansicht nach Diversity und Inclusion durch die Corona-Krise an Wichtigkeit gewinnen oder eher verlieren?
Das ist eine gute, aber auch schwierige Frage, auf die ich noch keine abschließende Antwort habe. Wenn man sich anguckt, was während der Corona-Krise passiert ist, so stellt man fest, dass das Thema Diversität erstmal abgenommen hat in der Wichtigkeit. Es gibt eine Medienanalyse vom Verband Frauen in die Aufsichtsräte, der zeigte, dass im Monat April das Thema Frauen in Führung in den wichtigsten Medien um mehr als 70% eingebrochen ist. Auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass dann in den letzten Wochen vor allem die Stimmen lauter wurden nach mehr Diversität, nach mehr Berücksichtigung von Anliegen von Familien, von Frauen, mehr Expertinnen und überhaupt diverse Experten auch in Gremien. Das heißt, im Moment haben wir sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema. Im Moment wird sehr viel diskutiert und Diskussion bedeutet ja auch immer eine Chance zur Veränderung. Das heißt, im Moment ist die Ausgangslage sehr, sehr gut. Das große Fragezeichen, das sich mir stellt, ist, wie geht das jetzt einfach weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Im Moment sind die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen und politischen so, dass das Engagement von Frauen im Berufsleben nicht gerade gefördert wird. Die Themen Kitaschließungen, Schulschließungen zählen da dazu, auch wenn Medien anderes berichten. Im Moment läuft noch lange kein Regelbetrieb. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich tatsächlich eine Gefahr, denn da kommen wir wieder zu dem Punkt mit den Schweizer Studentinnen zurück. Dann wird sich wieder die Frage stellen für die jungen Frauen, was mache ich eigentlich? Kann ich meiner Karriere überhaupt nachgehen, wenn doch die Kinder zu Hause betreut werden müssen?
Ja, oder es bräuchte eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz für Väter zu Hause. Ja, das war ja auch ein Thema, was während der Corona-Krise hochschwappte, dass man den Medien vorwarf. Ihr zeigt natürlich auch nur die überforderten Frauen, die zu Hause sitzen, eigentlich berufstätig sind und Homeschooling und Homeoffice jetzt unter einen Hut bringen müssen. Man kann ja auch mal, selbst wenn es etwas rarer ist im Moment, aber die männlichen Vorbilder zeigen. Und ich bin sowieso mal ein großer Freund von Vorbilder zu zeigen. Vielleicht erhöht das ja auch die gesellschaftliche Akzeptanz, weil es gibt ja viele sehr vorbildliche Väter, die auch diese Aufgabe übernehmen. Ja, und dazu gehört natürlich auch das ganze Thema flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeit etc. Also ich glaube, auch da braucht es noch deutlich mehr Engagement der Wirtschaft und ja, gegebenenfalls der Politik, um diese Flexibilität zu erhöhen.
Absolut, ja. Wir haben in der Generation der jetzt mit 20er, mit 30er, mit 40er so viele ambitionierte Frauen und auch Männer, die sich so viele Dinge vorstellen können, eben mit Väterzeit, mit Teilzeit, mit ganz flexiblen Arbeitsmodellen. Und wir müssen jetzt einfach die Gelegenheit ergreifen, das zuzulassen, das auszuprobieren und damit zu experimentieren.
Absolut. In der Hinsicht könnte man ja auch sagen, die Corona-Krise hat uns zu dem einen oder anderen Thema gezwungen. Ja, auch Digitalisierung. Wir sprachen vorhin auch ganz kurz im Vorfeld vom Umgang mit digitaler Aufnahme etc. pp. Also wir mussten vieles ausprobieren und wir fühlen uns zum Teil ganz komfortabel damit. Also vielleicht hat es an der Stelle auch etwas Gutes. Gerne würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf die Lehre. Und du sagtest, ihr bemüht euch an der WHU, D&I auch in die Lehre zu integrieren und vor allen Dingen auch Leadership in der Form vorzubereiten. Wie ist es denn um den Wissenschaft und die Akzeptanz unter den Studierenden bestellt, wenn wir auf D&I gucken?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich sehe bei den Studierenden eine immer weiter steigende Akzeptanz und Offenheit auch für das Thema. Da hat sich ehrlicherweise in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also als kleine Anekdote, als ich hier an der Universität berichtet hatte, dass wir jetzt über Erik Schäfer bei Beyond Gender Agenda ein Beiratsmitglied mit dabei haben, kam eine der ersten Nachrichten von unserem Studierendenvertretenden, der sagte, Mensch, das ist eine ganz tolle Sache, geben Sie bitte Bescheid, wenn wir als Studierende hier irgendwo helfen können. Ja, super. Also das ist die positive Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass vor allem dieser Teil des Wissens nicht so ist, wie ich ihn mir wünschen würde. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Studenten in die Hochschule hineinkommen. An den Gymnasien, zumindest so wie ich das beurteilen kann, ist dieses Thema einfach noch kein sehr großes. Viele sind noch in traditionellen Familien auch aufgewachsen. Das heißt, dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig das Thema ist, das haben viele von den jungen Menschen nicht, wenn sie in die Hochschule gehen. Ja, also wir müssen uns ja nur mal angucken, wie denn die klassischen Beispiele auch in der Schullandschaft noch sind, wie Familien aussehen, wie die Rollenverteilungen ist, Aufgaben mit was ist typisch Mädchen, was ist typisch Junge. Das verfestigt sich natürlich. Und wenn die jungen Leute mit diesem Mindset an die Universität kommen, müssen wir natürlich erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, so läuft die Wirtschaft nicht mehr und in 5 Jahren wird das mit diesen reinen All-Male-Teams auch nicht mehr der Fall sein, sondern es ist auch wirklich wichtig, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Und wie gesagt, der Wille ist dann da, aber vom Wissen her muss man da schon oft noch auf einem niedrigeren Niveau beginnen, als ich mir das als Professorin vielleicht wünschen würde.
Wunderbar, das nehme ich gerne als Schlusswort und danke Professor Dr. Nadine Kammerlander für diesen spannenden Beitrag in unserem Podcast. Sie plädiert eindeutig dafür, frühzeitig in der Lehre, schon in der Schule dafür anzufangen, ein Verständnis und einen fruchtbaren Boden für Diversity und Inclusion zu schaffen. Und auf der anderen Seite, nicht nur in der Wissenschaft macht sie sich für Diversity und Inclusion stark, sondern auch bei unseren Familienunternehmen. Und da hat uns der Allbright-Bericht gezeigt, da ist noch einiges zu tun. Also herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für dein Engagement und vor allen Dingen vielen Dank für deine Zeit heute, dass du bei uns warst.